Lieber Herr Ruckelshaus, ich freue mich, dass Sie da sind. Erzählen Sie doch kurz über Tasso, warum ist diese Vereinigung für Hundebesitzer so wichtig?
Ich bin sowas wie ein Dinosaurier im Tierschutz, seit über 30 Jahren dabei, mehr als die Hälfte davon hauptamtlich. Bin seit einem Vierteljahrhundert Vegetarier und seit, ja, ich glaube, über 20 Jahren Halter sogenannter Listenhunde.
Hier liegt einer unterm Tisch, also das ist Sam, und über Sam werden wir gleich noch ein bisschen mehr erfahren. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Gleich geht es weiter. Zuerst noch etwas zur Organisation. Die Sendung können Sie sich von unserer Homepage herunterladen und in Ruhe hören. Es gibt inzwischen eine umfangreiche Audiothek des Hundewissens, die alle 4 Wochen erweitert wird. Die Homepages unserer Studiogäste sind verlinkt und ebenfalls über www.hundimedia.de zu finden. Auf unserer Homepage finden Sie viele Informationen zu meinen Blogs, Artikeln, meinen Büchern und Filmen. Und es gibt hier viele Tipps rund um den Hund. Holen Sie sich das Wissen.
Gut, erstmal ganz klar, für jeden Hundebesitzer ist es wichtig, dass der Hund registriert ist, dass er gekennzeichnet und registriert ist, mit einem Mikrochip gekennzeichnet und dann halt in einem Haustierregister registriert. Sollte der Hund mal entlaufen, haben Sie so die Möglichkeit, dass Sie Ihren Hund auch dann wieder nach Hause zurückgebracht bekommen. Also die Registrierung bei Tasso ist die höchstmögliche Sicherheit für den Hund im Falle des Entlaufens.
Das ist eine ganz wunderbare Sache. Man kann gar nicht genug Werbung dafür machen. Was heißt jetzt Tierschutz in Deutschland? Was ist gut? Was verbesserungswürdig? Was können Sie uns dazu sagen?
Das ist eine sehr umfangreiche Frage. Also Tierschutz in Deutschland, was ist gut, was ist schlecht? Also es wird immer in den Sonntagsreden von den Politikern behauptet, wir hätten das beste Tierschutzgesetz, wir hätten die beste Tierschutzgesetzgebung. Ich denke, wir sind lange kein Spitzenreiter mehr. Gerade auch die letzte Novellierung des Tierschutzgesetzes 2013 hat uns hier nochmal massiv zurückgeworfen und aus dem Tierschutzgesetz ein Tiernutzgesetz gemacht. Ich meine, man muss sich fragen, ist es eine gute Gesetzgebung in Deutschland, wenn jedes Jahr 200.000 Rinder und 300.000 Schweine mit mangelhafter Betäubung geschlachtet werden und im Schlachtprozess bei vollem Bewusstsein landen und wirklich bei vollem Bewusstsein auch zerlegt werden? Ist es ein gutes Gesetz, dass es erlaubt, dass millionenfach jedes Jahr Hühner und Schweine und Rinder den Haltungsbedingungen, den Haltungssystemen angepasst werden und nicht umgekehrt, dass man Hühnern und Enten die Schnäbel kürzt, abschneidet, dass man Schweinen die Schwänze kupiert und dass man zum Beispiel auch Ferkel betäubungslos kastriert, obwohl es hierzu Alternativen gibt. Und ist es eine gute Gesetzgebung, wenn jedes Jahr bei der Jagd Tiere geschossen werden, die einfach nur in der Mülltonne landen, weil sie nicht verwertet werden, wie zum Beispiel Füchse und Blässhühner?
Also es ist wirklich so, man muss es mal aussprechen, wir sind nicht die Tierfreunde, für die wir uns halten, das ist ganz klar. Und wo könnten wir als Verbraucher, als Tierschützer, wo könnten wir ansetzen? Was würden Sie von uns erwarten? Wo kann man helfen?
Nun, ich sage immer, der beste Tierschutz ist, keine Tiere zu essen. Ich denke mal, damit ist den Tieren am allermeisten geholfen. Klar, wir können nicht alle zu Vegetariern und Veganern erziehen. Also von daher wäre es schon wichtig, beim Einkauf von tierischen Produkten wie Fleisch und Eier darauf zu achten, aus welchen Haltungssystemen kommen sie. Am besten ist es natürlich aus Biohaltung. Hier sind die Haltungsstandards noch am höchsten. Und ich denke, dann sollte man wenigstens bewusst einkaufen und vielleicht auch mal das ein oder andere Mal auf tierische Produkte verzichten.
Genau, so haben wir das auch jetzt bei uns zu Hause gehalten, denn das ist eine wichtige Geschichte. Was ich immer nie so weiß ist, wenn jetzt alle Veganer und Vegetarier wären, würden diese Tiere dann aussterben oder was würde dann passieren? Wie stellt man sich das dann in der Zukunft vor?
Nun, ich denke, die Tiere, die da wären, die könnte man in Würde noch ihr Leben zu Ende leben lassen. Man muss ja auch bedenken, wir züchten ja jedes Jahr Unmengen von sogenannten Nutztieren nach. Also diese Produktion, diese Zucht, die kann man ja dann einstellen. Das heißt, wir werden nicht übervölkert mit Rindern oder Schweinen, sondern wenn man hier darauf achtet, dass man hier auch keine massenhafte Vermehrung mehr zulässt, dann werden wir mit Sicherheit nicht mit Rindern und Schweinen überflutet.
Ja, das ist eine sehr gute Geschichte. Unter unserem Tisch liegt Sam. Sam ist ein sogenannter Stafford Boxer, also ein Listenhund. Nun ist Sam ein grundguter Hund, der also überhaupt nicht aussieht wie ein Kampfhund. Wie kam es dazu? Was ist da passiert?
Ich muss jetzt erstmal widersprechen. Also Sam ist kein Staffordshire Boxer Mischling. Dazu gibt es auch ein offizielles wissenschaftliches Gutachten. Aber von Dr. Dorit Feddersen-Petersen, der renommiertesten Verhaltensforscherin in Deutschland, würde ich mal sagen. Aber erstmal zu Sam. Also Sam lebt jetzt seit knapp 4 Jahren bei mir. Er ist aus dem Tierheim, er war ausgesetzt. Das heißt, hier schon mal auf die Rasse zu schließen, dürfte ziemlich schwierig sein anhand des Aussehens. Er ist ein kranker Hund, er ist Allergiker, also genauer gesagt Atopiker. Er hat auch jetzt, sag ich mal, schon in der Zeit, wo er bei mir lebt, an Tierarztkosten und Medikamentenkosten in etwa, ja, so einen halben Kleinwagen hat er ungefähr verbraucht.
Oh, was ist Atopiker?
Er ist nicht gegen Futtermittel allergisch, sondern er ist gegen Hausstaub, Milbe, Vorratsmilbe, Gräser, Pollen, Sporen, Pilze, also, wie gesagt, was keine Futtermittelallergie, das, was man drinnen und draußen so hat. Und ich denke, das wird auch der Grund gewesen sein, weswegen man ihn ausgesetzt hat. Eine befreundete Tierärztin von mir sagt immer wieder, das Leben mit einem Atopiker ist die Hölle. Und das ist es auch. Wenn man ständig aufpassen muss, dass der Hund sich nicht selber zerfleischt, zerkratzt, blutig beißt, blutig leckt, also das ist nicht so einfach.
Wie haben Sie es geschafft jetzt Sie haben eine sehr gute Tierärztin gefunden?
Ja, er ist bei einer Spezialistin in Behandlung, einer der 6 Koryphäen für Veterinärdermatologie und Allergologie in Deutschland. Aber ich muss dazu sagen, seit letztem Jahr gibt es ein neues Mittel auf dem Markt, das gegen Juckreiz wirkt. Und dieses Mittel bekommt er jetzt seit Oktober letzten Jahres. Und seitdem, muss ich sagen, hat sich seine Lebensqualität massiv verbessert. Und auch das Alltagsleben an sich ist erheblich einfacher geworden seitdem.
Also bevor er das nicht hatte, hat er tatsächlich die ganze Zeit Pfoten gejuckt bis zum Blut.
Genau.
Meine Güte, was ein armes Tier. Aber jetzt schaffen Sie das. Wie haben Sie es vorher gemacht? Haben Sie ihn eingeschmiert oder Halskrause was?
Also vielfach Halskrause und natürlich den Hund ständig beaufsichtigen.
Mhm. Sie sind jetzt schon jahrelang Kenner und Halter von Listenhunden, wie Sie gesagt haben. Was zeichnet diese Hunde aus? Warum finden Sie die so toll?
Nicht unbedingt der Freund dieser Rassen, sondern bei mir ist es einfach so, bei mir landen immer die Hunde, die keine Chance haben, die keiner mehr will. Und bei den Listenhunden ist es so, durch diese unsinnige Gesetzgebung, die wir seit 15 Jahren haben, sind diese Hunde faktisch unvermittelbar und haben keine Chance mehr. Und ich nehme auch immer ältere Hunde in der Regel. Und wie gesagt, die landen bei mir, weil sie entweder die falschen Freunde haben oder aber weil sie keine Chance mehr haben, aus dem Tierheimzwinger rauszukommen. Lassen Sie mich noch ein Wort zu Sam sagen, weil Sie sagten Staffordshire. Er wurde halt von so einem sogenannten Sachverständigen, der auf der Liste der hessischen Sachverständigen steht, als Staffordshire Boxer Mischling eingestuft. Anscheinend hat man mit der Aufnahme auf diese Liste der Sachverständigen, bekommt man auch die Weihen des Hellsehens und des Orakels verliehen, dass man sowas erkennen kann anhand des Aussehens eines Hundes. Wissenschaftlich ist es unhaltbar, wissenschaftlich ist es nicht möglich, das ist reine Willkür und das ist im Grunde genommen Kaffeesatzleserei, wenn ich sage, hier in diesem Hund, da steckt jetzt ein Boxer drin oder in diesem Hund steckt ein Schäferhund drin oder ein Staffordshire oder ein Pitbull. Mhm. Das ist wissenschaftlich so nicht haltbar. Und wie gesagt, ich hatte erst die ganzen Auflagen erfüllt, den ganzen Zirkus mitgemacht, wie Wesenstest, Sachkunde, polizeiliches Führungszeugnis, Genehmigung, bis dann bei uns die Gemeinde angefangen hat und wollte noch die Kampfhundesteuer haben. Und da habe ich gesagt, Leute, ich habe euch von Anfang an gesagt, ich sehe hier keinen Staff drin. Mhm. Und dann habe ich halt das Gutachten vorgelegt von Frau Dr. Dorit Feddersen-Petersen. Und seitdem ist Sam hochoffiziell laut Steuerbescheid ein Mischling.
Wunderbar, wir gratulieren Sam, das hat er sich auch verdient. Wie hat die Dr. Feddersen-Petersen das gemacht? Hat die eine Blutuntersuchung gemacht und hat,
Also sie hat halt, wie gesagt, sich den Hund angeguckt und hat dann ein wissenschaftliches Gutachten geschrieben. Also das war jetzt keine Blutuntersuchung oder so.
Okay,
und,
keine genetische Geschichte. Haben Sie Probleme mit dem Image des Hundes? Gehen Ihnen Leute aus dem Weg? Also eigentlich habe ich ihn jetzt gesehen, ich würde ihn nicht aus dem Weg gehen.
Sam ging mir auch nicht auf den Weg. Also es ist ein sehr freundlicher Hund und sehr menschenbezogen. Das kann man auch zu diesen Rassen allgemein sagen. Also gerade Pitbulls oder Staffordshire sind sehr menschenbezogene, sehr menschenfreundliche Hunde. Klar, sie müssen in den richtigen Händen sein. Das ist Grundvoraussetzung. Ich hatte jetzt mit Sam kein Problem, muss aber sagen, als dieser ganze Zauber um diese Rasselisten anfing, diese ganze Stigmatisierung und Diskriminierung vor 15 Jahren, damals hatte ich eine Staffordshire Bullmastiff Mix gehabt und da hatte ich das schon so ein bisschen auch am eigenen Leib kennengelernt. Also wir mussten ja die ersten Wochen nach der ersten Verordnung vom 5. Juli 2000 war es ja verpflichtend, Maulkorb und Leine. Die Hunde durften ja nicht mehr frei laufen, auch wenn sie einen Wesenstest hatten. Und da sind mir schon Leute aus dem Weg gegangen, die den Hund kannten, wo die Hunde beim Gassigehen gespielt haben. Und man hat es auch gemerkt in der Stadt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt im Landtag gearbeitet. Mein Hund war auch im Landtag dabei, war der einzige sogenannte Kampfhund in ganz Deutschland, der in einem Parlament ein- und ausgegangen ist. Und auch in Wiesbaden hier hatte ich es gemerkt, das ist halt schon so diese, man hat, wenn man so einen Hund übernimmt, in der Regel kriegt man automatisch die Stigmatisierung und die Diskriminierung und die gesellschaftliche Ächtung gratis dazu. Also ich kann sagen, seit dem Zeitpunkt von vor 15 Jahren, ich kann es nachempfinden, wie sich ethnische Minderheiten im Deutschland der 30er Jahre gefühlt haben.
Haben wir denn jetzt auch mit Tasso zusammen oder überhaupt eine Chance von mit dieser Liste da wieder runterzukommen oder sie wieder sagen wir mal, zu kletten oder loszuwerden oder ist da...
Also ich muss zunächst mal sagen, also Tasso lehnt Rasselisten generell ab. Wir sind gegen diese Rasselisten. Die haben keinen Beitrag zur Gefahrenabwehr geleistet, im Gegenteil. Mhm. Man sieht es ja an den Beißstatistiken der jeweiligen Bundesländer, dass die Zahl der Hundebisse trotz Rasselisten zugenommen hat. Mhm. Pitbull, Stafford und Co. rangieren immer auf, ab Platz 8, 9 der Listen tauchen die irgendwann mal auf, aber dann auch im einstelligen Bereich. Also man sieht ganz klar, von diesen Hunden gehen nicht mehr Gefahren aus als von anderen. Also kein Hund ist per se qua Geburt, was er für eine Rasse hat, als gefährlich einzustufen. Mhm. Wir haben mittlerweile zwei Bundesländer, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, die von der Rasseliste abgekehrt sind, die jetzt ein Gesetz haben jeweils ohne Rasseliste. Und die Chancen, wie es in Hessen aussieht, das ist schwer zu sagen. Wir hatten schon Gespräche geführt, auch mit Tarek Al-Wazir zum Beispiel, oder war noch bei der Anhörung im Hessischen Landtag dabei zu dem Hundegesetzentwurf von der SPD. Ich denke, in Hessen wird es ein bisschen länger dauern, bis die Rasseliste abgeschafft sein wird. Und nichtsdestotrotz glaube ich aber schon, dass in einigen Bundesländern diese Rasselisten keinen Bestand mehr haben. Sie werden kippen, sie haben keine Akzeptanz mehr. Die Politiker können sie uns nicht mehr als Gefahrenabwehrmaßnahme verkaufen, weil es glaubt ihnen kein Mensch mehr. Und wenn man sich die Rasselisten anguckt, in einem Bundesland sind es 9 auf der Rasseliste, im anderen sind es 4 und dann haben wir wieder alles 20 und auf dem einen, da ist der Ovčarka drauf, im anderen Bundesland überhaupt nicht. Und also ich denke nicht, dass Rasselisten für die Zukunft noch einen Bestand haben, aber wie lange es dauern wird, bis die Vernunft hier in der Politik Einzug hält, das vermag ich nicht zu sagen. Also das weiß ich nicht.
Na gut, wir werden mal sehen, wie wir da dran noch ein bisschen rütteln, wie wir diese Liste abschaffen, denn sie ist einfach nur schlimm. Auch so etwas ist in unserer Sendung möglich. Wir sind nicht rassistisch. Sie sind im Inlandtierschutz. Erzählen Sie bitte vom Projekt Pro Katze.
Ja, das Bündnis Pro Katze.
Auch Sam ist ganz ruhig gebrochen bei dem Wort. Wunderbar.
Ja. Er ist kein großer Katzenfreund, muss ich jetzt zugeben. Also, aber ansonsten ist er sehr tolerant, was Rehe und Hasen angeht. Die kennen ihn und bleiben auch liegen, wenn wir durchlaufen.
Also. So ist brav.
Ja, Katze. Wir haben das Problem, also etwa 2 Millionen Katzen leben in Deutschland, wildlebende Katzen, streunende Katzen, also es sind fast Zustände wie in Südeuropa, wenn man so will, wie mit Hunden dort. Wir haben diese Streunerkatzen bei uns, keiner kümmert sich um sie, sie leiden unter Hunger, sie leiden unter Krankheiten. Sie leben draußen, sind jeder Witterung ausgesetzt, niemand kümmert sich um sie und sie stammen natürlich alle mal aus menschlicher Obhut und das Problem wird dadurch verschärft, dass natürlich Hauskatzen, die unkastriert sind, unkastrierte Hauskatzen mit Freigang sich mit diesen Streunerkatzen auch noch unkontrolliert vermehren, also dadurch wird das Problem nochmal verschärft. Und ich denke, hier muss einfach was passieren und wir haben von Tasso zusammen mit 4 Pfoten und dem Bund gegen Missbrauch der Tiere das Bündnis Pro Katze gegründet. Wir setzen uns dafür ein, für bundesweit einheitliche Regelungen, flächendeckende Regelungen zur Kennzeichnung, Kastration und Registrierung von Hauskatzen mit Freigang, dass jede Katze, die nach draußen geht, auch kastriert ist, damit sie nicht weiterhin unkontrolliert für Nachwuchs sorgt. Gleichzeitig unterstützen wir auch Kommunen bei der Umsetzung kommunaler Kastrationsverordnungen und wir führen auch Kastrationsaktionen vor Ort durch, zusammen mit Tierheimen, dass wir uns hier dann um Streunerpopulationen kümmern und dann schauen, dass wir diese Katzen kastrieren. Im Rahmen unseres Budgets natürlich, was uns möglich ist, das muss man dazu sagen. Und wir gucken dann natürlich auch, dass die Katzen nach der Kastration weiter versorgt werden, dass sie weiter gefüttert werden, dass man sich um sie kümmert und bei ja entsprechenden Verletzungen oder so, dass sie dann auch behandelt werden.
Also ich war da ganz überrascht, dass es so viele sind. Gibt es da Brennpunkte, wo die ganz besonders viel sind? Sie schreiben auf der Homepage Trümmergrundstücke oder
ja, ich denke mal so stillgelegte Industrieruinen, aber auch Bauernhofkatzen kennt man ja auch. Natürlich auch in Freiflächen, in ja, Schrebergärten vor allen Dingen, Schrebergartenkolonien. Also das sind so in der Regel die Hotspots, wo die Tiere sich dann in größerer Zahl meistens dann aufhalten.
Ja, es ist unfassbar. Also 2 Millionen kann man sich gar nicht vorstellen. Diese, sie sind also jetzt ohne menschliche Betreuung und es ist ja so, dass sie, das ist nicht so ohne. Also es gibt ja eine Zoonose, Toxoplasmose, die ist da bekannt, die auch auf Menschen übertragen werden kann. Sind diese Katzen jetzt eine größere Gefahr für unsere Singvögel oder eher nicht? Oder ist es im Allgemeinen so, können die Streunerkatzen da gar nichts dafür?
Also man muss erstmal sagen, dass die bisherigen Kastrationsverordnungen, Kastrationssatzungen, die wir haben, fast alle auf der Gefahrenabwehr basieren. Und da gehört natürlich auch der Schutz von Krankheiten dazu oder vor Infektionskrankheiten, die übertragen werden können. Toxoplasmose könnte beispielsweise für Schwangere oder für kleinere Kinder, kann das ein Problem sein. Klar, man kennt es dann verschmutzte Spielplätze, wo die Sandkästen mit Katzenkot verschmutzt sind. Also alleine das ist zum Beispiel auch ein Grund, dass man sich für die Kastration der Katzen einsetzt. Die erste Kastrationsverordnung, die auf dem Tierschutzgesetz basiert, auf dem Paragraph 13b, ist jetzt in Darmstadt umgesetzt worden. Und hier ist auch Tasso als das Register angegeben in der Verordnung, wo die Katzen kastriert werden sollen. Zur Frage mit den Singvögeln, ganz klar, jede Katze ist natürlich eine potenzielle Gefahr für einen Singvogel, aber man muss sagen, es gibt keinen wissenschaftlichen Beleg, keinen wissenschaftlichen Beweis, dass die Katze bei uns irgendeine andere Tierart ausgerottet hätte. Sehr und der Singvogelrückgang, der liegt natürlich auch darin begründet, dass die Tiere keinen natürlichen Lebensraum mehr haben. Die Gärten heutzutage, die sind leergefegt, die sind ausgeräumt, es sind keine standorttreuen Gewächse mehr dort. Und was die Feldflur angeht, hier haben wir die Monotonie in der Landwirtschaft, also die Lebensraumzerstörung schreitet voran. Und das ist das, was den Singvögeln auch wirklich zu schaffen macht. Nicht nur den Singvögeln, natürlich auch Feldhase, Rebhuhn und so weiter.
Ja. Also wir haben letzten Winter haben wir 25 Singvogelarten bei unserem Futterbrett gezählt. Überflug waren auch noch so etliche Vogelarten dabei. Also die Vögel gibt es noch und die Katzen sind da auf jeden Fall nicht schuld.
Also wir haben die höchste Singvogeldichte haben wir im bebauten Bereich und da das ist genau der Bereich, wo es auch die meisten Katzen gibt. Also
hat das nicht damit zu tun, muss man sich keine Gedanken machen. Was mich sehr erstaunt hat, war, die Katzen werfen zweimal pro Jahr 5 Junge, wenn 3 durchkommen, geht das in die Tausende. Sie haben das mal ausgerechnet, wie viel das ist und wie wichtig diese Kastration ist.
Also jede Katze, die kastriert wird, verhindert im Grunde genommen einen Nachwuchs von Tausenden.
Ja, unglaublich. Sie haben eine Unterschriftsaktion an Frau Aigner geschickt mit 150.000 Unterschriften. Sie wollen Kennzeichnungspflicht, Registrierung und Kastration aller freilaufenden Katzen. Aber es ist noch nicht so richtig durchgedrungen. Es ist noch nicht so der Erfolg, den Sie sich wünschen.
Also, wir haben sie sogar nicht nur hingeschickt, wir waren auch persönlich im Landwirtschaftsministerium und haben sie dort auch dem Staatssekretär Bläser übergeben. Klar, wir fordern eine bundesweit einheitliche Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für Hauskatzen mit Freigang, weil das die einzige wirksame und nachhaltige Maßnahme ist, um diesem Katzenelend draußen wirklich Einhalt zu gebieten, um es abzuschaffen. Es ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ein ganz wichtiges Argument im Kampf gegen den Haustierabschuss durch Jäger. Also hier muss man auch gerade sagen, Katzen, die kastriert sind, das Problem der Streunerkatzen wird sich dann mittelfristig erledigen. Dann gibt es sie nicht mehr, weil sie peu à peu dann aussterben und sich nicht weiter vermehren. Der Grund, dass es politisch nicht klappt, das ist, also ich sage es jetzt mal so, ich denke, der Gesetzgeber, der Gesetzgeber hat das Problem erkannt mit den Streunerkatzen. Darauf haben wir mit unserem Bündnis Pro Katze ja auch massiv aufmerksam gemacht in den vergangenen Jahren, haben auch massive Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Wie gesagt, der Gesetzgeber hat das Problem erkannt, aber er hat es nur mangelhaft umgesetzt mit dem Paragraph 13b. Er hat hier faktisch die Verantwortung für die Katzen nicht übernommen, sondern er hat sie auf die Länder bzw. auf die Kommunen übertragen. Der 13b gibt den Ländern die Ermächtigung, eine Landesverordnung zu erlassen bzw. hier die Kommunen zu ermächtigen, dass sie eigene Kastrationssatzungen erlassen. Nun hat das bisher natürlich auch nicht jedes Land umgesetzt. Das heißt, von einer flächendeckenden bundesweiten Kastrationspflicht sind wir weit entfernt mit diesem 13b, zumal an den auch noch eine ganze Kaskade von Maßnahmen geknüpft ist, die erfüllt werden muss, bevor man hier das Kastrationsverbot dann aussprechen darf, Kastrationsgebot dann aussprechen darf.
Also es ist noch viel zu tun und man muss einfach dranbleiben. Ich kann wirklich jedem nur raten, auf ihrer Homepage zu gucken. Newsletter habe ich natürlich schon lange bestellt, sehr interessant.
Und mein Appell, bitte lassen Sie Ihre Hauskatzen kastrieren, wenn sie Freigang hat.
Ja, Welpenhandel, ein ganz wichtiges Thema unserer Zeit. Also ich glaube, es ist müßig zu fragen, wer sich einen Welpen aus dem Kofferraum kauft. Was mich viel mehr interessieren würde, wäre eine Sammlung von Daten, wie es Hunden geht, was die Besitzer mit ihnen erlebt haben. Ich kenne viele Geschichten, wo die Hunde durch Tierarztkosten teurer als jeder Rassehund wurden. Gibt es bei Tasso sowas wie Erfahrungsregister, sehr Umfragen, Sammlungen?
Also ganz grundsätzlich nochmal, die Leute, die diese Hunde kaufen, sie sind uninformiert und sie sind natürlich auch getrieben von einer Geiz-ist-geil-Mentalität. Also man muss ganz klar sagen, wenn ich mir, Hunde sind für mich Freunde, also man schafft sich seinen Freund nicht zum Schnäppchenpreis an, das ist meine Meinung dazu, sondern man informiert sich und man lässt sich Zeit bei der Anschaffung. Was die Zahlen angeht, wir hatten mal auf unserer Homepage eine Sammlung gehabt von Erfahrungsberichten von Leuten, die solche Hunde gekauft haben. Und klar, es geht in diese Richtung, was Sie gesagt haben. Die Hunde verschlingen viel mehr an Tierarztkosten als jeder Rassehund von einem VDH-Züchter, der unter einer seriösen Zucht oder kontrollierten Zucht gezüchtet wurde. Und viele dieser Hunde erleben auch das erste Lebensjahr nicht. Wir machen im Moment im Rahmen von unserer Arbeitsgemeinschaft Welpenhandel. Das ist ein Zusammenschluss von VDH, Tasso, Vier Pfoten, Bund gegen Missbrauch der Tiere, Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz und Deutscher Tierschutzbund. Eine Dissertation, da geht es nochmal um eine Zusammenfassung von Krankheiten, die diese Hunde mitbringen zum Teil. Also gerade Staupe, Parvovirose wird hier untersucht, wie häufig das auftritt. Aber diese Dissertation ist noch nicht fertig. Also das wäre dann wirklich die erste wissenschaftlich basierte Grundlage, wo man sagen könnte, okay, diese Krankheiten werden mit eingeschleppt, diese Kosten verursachen diese Welpen. Und in diesem Umfang, in diesem Ausmaß gibt es das. Aber ansonsten gibt es keine basierten oder validen, richtig belastbaren Zahlen zu diesem Handel mit Welpen aus dem Ausland und auch genauso wenig zu Krankheiten oder Kosten, die dann halt im Nachhinein entstehen, wenn man sich so einen Hund zugelegt hat und gleich am nächsten Tag zum Tierarzt rennen kann.
Also ich weiß von ganz vielen, die müssen lebenslang Tabletten schlucken, weil sie Ehrlichiose, Leishmaniose mitbringen. Denn die kriegen dort ein Papier, aber das ist dann 2 Wochen alt. In der Zwischenzeit infiziert sich der Hund, wird gestochen jetzt von der Sandfliege, Sandmücke. Und dann hat er eben diese Leishmaniose, bringt die mit hierher. Und dann kann das richtig schlimm werden. Sie haben... jetzt gegen Welpenhandel haben Sie jetzt Flyer, die kann man auf Ihrer Homepage runterladen. Sehr wichtig zur Information. Man muss also wirklich sich keinen Hund aus dem Kofferraum kaufen. Auch dieser Geiz ist geil, auch wenn man sich dabei gut fühlt und sagt, ich habe einen Hund aus der Tötungsstation gerettet, muss es nicht immer Tierliebe sein, denn wie Sie sehr richtig sagen, man kauft da einen Hund, ein anderer rutscht nach. Und was ich mal gehört habe, was ich mir kaum vorstellen kann, aber es muss ja irgendwie was dran sein, dass die inzwischen für den deutschen Markt gezüchtet werden, um hier verkauft zu werden und hier rüber zu kommen. Wir lassen das mal so im Raum stehen, wenn Sie keine Informationen haben, aber das habe ich auch schon gelesen.
Ich denke, man muss halt hier erst nochmal differenzieren. Wie gesagt, wir haben einmal den Welpenhandel und dann haben wir natürlich das Verbringen von Hunden nach Deutschland unter dem Deckmantel des Tierschutzes. Das ist jetzt das, was Sie jetzt gerade ausgeführt haben. Und da ist es klar, ich gehe immer davon aus, also seriöser Tierschutz bringt Hunde nach Deutschland, engagiert sich aber auch in den Herkunftsländern. Das heißt, unterstützt dort Tierheime und führt Kastrationsaktionen durch. Das ist für mich ganz wichtig.
Sehr wichtig.
Hunde werden vom seriösen Tierschutz auch nicht aus dem Kofferraum oder aus dem LKW heraus gleich an den neuen Besitzer gegeben. Vielmehr sollten die Hunde erstmal in Deutschland auf einer Pflegestelle untergebracht werden, wo der neue Besitzer sie sich auch 2-3 Mal vorher anschauen kann, damit man gucken kann, passt das Verhältnis Mensch-Hund auch zusammen.
Richtig, denn nicht immer stimmt die Chemie. Man muss auch wissen, nicht jeder Hund ist einfach so wie der Hund, den man mal früher hatte als Kind. Da sagen auch sehr viele, wir hatten schon mal einen Hund. Wir hatten auch mal so einen. Man muss immer wieder wissen, der Hund ist ein absolutes Individuum. Und manchmal stimmt es mit mir als Individuum nicht zusammen. Und das muss man einfach mal ausprobieren.
Und
da gibt es Tasso, da gibt es Bund der Tierfreunde, die sich da schon besser drum kümmern.
Und wie gesagt, hier ist es auch ganz wichtig, die Hunde haben, also seriöser Tierschutz bringt die Hunde auch rüber mit Dreisesmeldung. Die Hunde werden geimpft, werden beim Amtsveterinär vor Ort angeschaut, auch im Zielland in Deutschland vom Amtsveterinär und sind auch gegen Parasiten dann behandelt. Ich meine, hierzu hatten Sie ja schon mal ein ausführliches Interview mit Frau Zipp, die hier im Auslandstierschutz weitaus versierter ist, als ich das bin.
Aber es greift ja ineinander. Wenn Sie hier sind, sind Sie ja wieder zuständig, oder?
Ja, also wir sind ja jetzt kein Tierheim, also von daher, wir können halt immer nur wieder warnen davor, zum einen keine Billigwelpen übers Internet zu kaufen, keine Welpen aus dem Kofferraum und sich vor allen Dingen auch, wenn man einen Hund kauft, zu der Zuchtstätte zu fahren, sich die Mutterhündin anzuschauen, sich die Welpen genau anzuschauen, haben sie Milben in den Ohren, haben sie einen aufgeblähten Bauch von Würmern, wie sehen die Schleimhäute aus, tränen ihnen die Augen und ist das Muttertier auch wirklich das Muttertier, hat es auch ein entsprechend ausgeprägtes Gesäuge oder wird hier einfach eine andere Hündin vorgeführt und vor allen Dingen, dass man auch die Daten, die Adressdaten und den richtigen Namen des Verkäufers hat und nicht einfach nur eine Handynummer von einem Prepaid-Handy, die nach 2 Wochen dann wieder ungültig ist, wenn dann die Probleme mit dem Welpen auftauchen und was weiß ich, Regressforderungen vielleicht im Raum stehen.
Ja, also auf meiner Seite www.hundimedia.de kann man sich einen Fragebogen von mehreren Seiten runterladen, was man alles beachten kann, was man alles sich wünschen kann, wie der Züchter möglicherweise reagiert, wo man gar nicht erst weiter verfolgen sollte. Das kann man sich runterladen. Der ist also sehr, sehr deutlich und sehr, sehr ausführlich. Da kann man, wir wünschen uns einen Hund, kann man sich informieren. Können Sie von Tasso aus Kontrollen veranlassen oder kontrollieren Sie selbst einen Hundetransport? Geht das?
Ich muss mal ganz klar sagen, als Tierschutzorganisation haben wir keinerlei Befugnis, Kontrollen durchzuführen von Tierhaltungen oder von Transporten oder irgendwas. Wir haben nicht mehr oder weniger Rechte als der normale Bürger auch. Für den Vollzug der Tierschutzgesetze sind in Deutschland die Veterinärämter zuständig. Also Tierschutzorganisationen haben leider keine Möglichkeit, irgendetwas zu kontrollieren oder irgendwo Auflagen zu erteilen.
Also man kann immer nur sagen, seien Sie aufmerksam, laden Sie sich Listen runter, informieren Sie sich. Man muss heute wirklich nicht mehr mit einem kranken Hund nach Hause kommen. Es gibt genug Informationen.
Also, wir haben,
heizen Sie den Markt nicht an.
Also mit unserer Kampagne Wühltischwelpen, nein danke, haben wir halt hier natürlich auch ein breites Forum geschaffen für Aufklärungsarbeit. Wir haben die Flyer, wir haben die Plakate. Auf unserer Internetseite kann man sich Tipps für den Welpenkauf anschauen, also worauf man achten sollte, wenn man sich einen Welpen zulegt. Und man kann auch auf unserer Homepage weitergehend diejenigen, die jetzt schon auf solche Welpendealer reingefallen sind, diesen Betrügern auf den Leim gegangen sind und einen kranken Hund haben. Wir haben auch noch einen Link zu rechtlichen Tipps, was man machen kann. Aber letztendlich, man muss einfach sagen, kein Hund aus dem Internet, kein Hund zum Schnäppchenpreis. Lassen Sie die Finger davon. Und der erste Weg für die Anschaffung eines Hundes sollte meiner Ansicht nach immer in das nächste Tierheim führen. Ja, Start ins neue Leben ist ein aktuelles Projekt von uns. Haben wir zusammen mit der Hundeakademie Perdita Lübbe. Wie Sie schon sagten, etwa 5.000 bis 6.000 Hunde leben in deutschen Tierheimen, gelten als unvermittelbar, als bissig, aggressiv, gefährlich, haben keine Chance mehr aus dem Tierheimzwinger rauszukommen und keine Perspektive mehr, außer dass sie halt wirklich dann im Tierheimzwinger sterben werden. Uns liegen diese Hunde sehr am Herzen und wir wollen was für diese Hunde tun mit diesem Projekt. Wie Sie schon sagten, wir haben 2 Hunde im laufenden Projekt drin. Also die werden nicht pro Jahr ausgewählt, sondern eigentlich bis sie vermittelbar sind, bis sie vermittlungsfähig sind. Mhm. Und dann sollen natürlich weitere nachfolgen. Im Moment haben wir Astor und Asta, eine Rottweiler-Hündin und einen Jagdterrier-Mischling. Die sind soweit, dass sie vermittelt werden können. Gleichzeitig haben wir in dem Projekt natürlich auch noch, was ganz wichtig ist, wir versuchen die Hunde zu trainieren auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch für die Tierheimpfleger selber das notwendige Wissen zu schaffen, damit sie mit diesen Hunden arbeiten können. Wir kennen die Situation in den Tierheimen. Es bleibt kaum Zeit für das Notwendigste für die Tierpfleger. Sie können gerade mal die Grundversorgung machen, aber gerade so schwierige Hunde, mit denen zu arbeiten, ist A, keine Zeit und B, haben die meisten auch nicht die fachspezifischen Kenntnisse dafür. Deshalb haben wir hier schon verschiedene Fortbildungsangebote gemacht an Tierpfleger, haben Fortbildungen durchgeführt und wie gesagt gleichzeitig auch Intensivtrainingswochen, bei denen der Tierpfleger selber mit dem Tierheimhund dann für eine Woche zu uns kommt und die Hunde dann zweimal am Tag, wie auch die Hunde im Projekt selber, mit Hundetrainerinnen trainieren und hier gleichzeitig halt auch die Tierpfleger selber, die Tierheimmitarbeiter, die Kenntnisse vermittelt bekommen, wie sie mit diesen Hunden umzugehen haben, was sie in Zukunft machen sollen oder worauf sie achten sollen, dass sie hier zumindest auch selber in der Lage sind, mit diesen Hunden zu arbeiten, damit diese Hunde nicht nur noch im Zwinger vor sich so, ja, ich sag jetzt mal, dahindämmern.
Wie sind die so geworden? Immer Menschenschuld, nehme ich an.
Der Hund ist immer das Produkt seiner Umwelt. Ja. Also ich denke mal, kein Hund kommt per se bösartig oder bissig auf die Welt. Ja, vielfach bei den Hunden hier ist es ja so, dass sie vielleicht im jungen Alter, dass man vergessen hat, ihnen mal Grenzen aufzuzeigen, dass man sie vielleicht einfach, dass man ja ihnen die Grenzen nicht aufgezeigt hat oder aber, dass man sie natürlich falsch behandelt hat, dass der Hund dann, man kennt es ja, wenn er keine Führung gezeigt bekommt, dann übernimmt er die Führung selber. Er macht es nicht gerne, aber er tut es. Und dann haben wir natürlich das Problem, dass niemand mehr auf die Couch kann, dass strategische Plätze vom Hund weggeschnappt werden. Und dass dann auch kein Besuch mehr ins Haus kommt und alles, was damit dann zusammenhängt. Also ein Hund ist nun mal, er ist ein Rudeltier und er schließt sich seinem Rudel an. Hunde sind ja im Grunde genommen, ist ja das einzige Tier, was auch mit anderen Tieren kommunizieren kann, sprich
mit
den Menschen.
Ist das einzige Tier, was mit uns Menschen zusammenarbeiten will. Jeder Katze, die hustet uns was. Ja.
Richtig. Mhm. Und von daher müssen wir haben die Verantwortung für unsere Hunde und wir müssen sie auch entsprechend behandeln, wir müssen sie richtig behandeln und solche Fehler darf man nicht machen, sonst hat man natürlich als Endprodukt einen Hund, der eventuell dann bissig ist, berechenbar ist und eine Gefahr für seine Umwelt darstellt.
Jetzt sind Astor und Asta auf dem Bild im Internet mit Maulkorb. Sind sie inzwischen führbar ohne Maulkorb? Also da ist echt ein Fortschritt zu verzeichnen. Und die werden jetzt an Menschen vermittelt, die sich auskennen. Und das wird auch dann geprüft, nehme ich an, und ziemlich ernst geprüft. Also die kommen dann erstmal hin, müssen sich erstmal beweisen. Also nicht die Oma mit zwei Kindern.
Das darf man nicht vergessen. Die Hunde, die in dieses Projekt kommen, die haben natürlich schon mehrfach Menschen gebissen, schwer gebissen. Die Trainerinnen selber können inzwischen mit beiden Hunden natürlich ohne Maulkorb umgehen, aber bei einer Vermittlung, das muss man ganz klar sagen, hier steht für uns auch der Menschenschutz im Vordergrund. Die ersten zwei Wochen bleibt der Maulkorb auf, da gibt es überhaupt kein Vertun und auch kein Verhandeln. Das wird so sein und wir werden diese Hunde natürlich auch in ihrer neuen Stelle, die werden am Anfang von uns dann auch weiter begleitet. Sie werden Kontakt haben mit ihren Trainerinnen. Diese Trainerinnen werden auch vor Ort sich umschauen, werden schauen, wie es läuft. Also wir sind uns schon bewusst, wir haben es hier nicht mit Schoßhündchen zu tun, sondern hier, das sind schon schwere Jungs, schwere Mädels, die natürlich auch eine Vorgeschichte haben. Aber dessen waren wir uns von Anfang an bewusst und dementsprechend arbeiten wir auch mit diesen Hunden.
Hört sich ganz toll an.
Undi Media, die Sendung für Menschen mit Hund.
Wie dieses Training mit Hunden, die jetzt durch den Menschen eigentlich jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen böse, es gibt keine bösen Hunde, jetzt so gemacht wurden. Sie wollen jetzt da ein Schneeballsystem langsam aufbauen, dass sich Trainer bei dem entsprechenden Tierheim melden und sagen, daran wäre ich interessiert. Ich würde gern so ein Training machen. Das heißt also, ich bewerbe mich da und würde dann auch zertifiziert, also sie würden da eine Ausbildung auch mir angedeihen lassen, wie ich das machen könnte.
Ja, wir haben im Rahmen von dem Projekt Start ins neue Leben einen Aufruf gestartet. Wir wollen bundesweit, das ist unser Ziel, ein großes Ziel, ein Netzwerk aus Trainern aufbauen, die in ihre örtlichen Tierheime gehen und dort mit den schwierigen Hunden arbeiten. Vorausgesetzt hier ist natürlich dann, dass die Trainer auch eine Zertifizierung durchlaufen. Die machen wir gemeinsam, also mit Perdita Lübbe und Gerold Günther, der ja auch Sachverständiger gemäß der Hessischen Hundeverordnung ist. Und Voraussetzungen sind natürlich schon, dass die Trainer, die sich bewerben, auch entsprechende Erfahrungen mitbringen im Bereich Aggressionsarbeit, also im Bereich Aggressionsverhalten mit Hunden, dass sie hier auch schon gearbeitet haben. Und natürlich auch eine Voraussetzung ist die Genehmigung nach § 11 Ziffer 8 Tierschutzgesetz. Mhm. Und wir planen schon, also mit unserem Projekt. Wir können halt, wie gesagt, keine 5.000 bis 6.000 Hunde können wir resozialisieren. Das geht nicht. Das sind zu viele, das schaffen wir nicht, haben wir gar nicht das Geld dafür. Da sind wir finanziell auch nicht in der Lage dazu, aber auch nicht personell. Aber wir sehen das so ein bisschen als einen Impuls, als einen Anstoß. Wir wollen dazu anregen, dass andere das nachmachen, dass andere sich auch viel mehr um diese Hunde kümmern, viel mehr mit diesen Hunden arbeiten und dass diese Hunde dann auch wieder eine Chance bekommen auf ein neues Leben.
Also das wäre dann weit über die Gassi, reine Gassigeher Geschichte hinaus, denn das sind ja Hunde, die kann man nach draußen geben, sondern die, die gar nicht mehr nach draußen können, dass die noch Lebensqualität kriegen. Also ich hatte ja da die Idee, was ich auch schon gesagt habe, ich habe ja ein Buch geschrieben, Mehrspiel und Spaß mit Hund, was ich Ihnen jetzt auch geschenkt habe. Das wäre, dass man in die Tierheime geht und mit den Hunden dort vor Ort dann auf einer freien Wiese dann auch mal etwas geistig trainiert. Das wäre ja dann auch ein Weg, was den man gehen könnte.
Genau, das meinte ich halt mit Impuls, dass man hier anregt, dass andere sowas aufgreifen, selber vielleicht Ideen haben, weiterführende Ideen und dann auch was machen, dass sie sich um diese Hunde kümmern. Klar, in dem Fall natürlich kein Beutefangverhalten irgendwie Bällchen provozieren. Spielen. Genau, Bällchen spielen oder Zerspiele sollten dann vielleicht doch tunlichst mit solchen Hunden unterlassen werden. Aber wie Sie schon sagten, intelligente Spiele, geistiges Training, das wäre eine Möglichkeit. Aber überhaupt, dass sich jemand um diese Hunde kümmert, das ist schon mal wichtig. Das
eine ganz wichtige Geschichte. Ich werde da mal mich bewerben. Wie fange ich es an? Wen rufe ich zuallererst an?
Ich kann Ihre Bewerbung gerne weitergeben und die nächste Zertifizierung planen wir, ich glaube im Januar, da müsste ich mich aber nochmal kundig machen. Es hängt natürlich auch davon ab, wie viele Bewerber wir haben.
Ach so, das geht dann das nach immer Zahlen? Dann,
genau, mit mehreren Bewerbern an einem Tag.
Mhm. Das hört sich sehr, sehr gut an. Rettet das Nashorn. Was ist hier Ihr Anliegen? Da gibt es einen Hund Shaya und es gibt Nashörner und es gibt Wilderer. Erzählen Sie doch so mal ein bisschen davon. Ganz spannend.
Ja, Rettet das Nashorn ist eigentlich ein eher Tasso-untypisches Projekt und es kam halt so zustande, wie immer wieder mal so Projekte im Tierschutz zustande kommen. Man sitzt abends nochmal in geselliger Runde zusammen. Hier war es nach einem Zwei-Tages-Seminar mit Dorit Feddersen-Petersen, dass wir zusammengesessen haben, also Perdita Lübbe, Dorit Feddersen-Petersen, Gerold Günther und ich, nach so einem Zwei-Tages-Seminartag. Und Perdita fing dann an zu erzählen, sie ist öfters in Afrika, in Südafrika und kennt die Situation dort mit den Nashörnern und hat dann mal so erzählt, wie das aussieht mit der Wilderei, mit den Nashörnern, die Brutalität der Wilderer. Also man muss sagen, es gibt noch etwa 20.000 Nashörner weltweit, Spitzmaul- und Breitmaul-Nashörner. Und im vergangenen Jahr war die Rekordzahl gewildert worden von 1.200 Nashörnern. Wenn die Wilderei in diesem, wie soll ich sagen, in dieser Rasanz weitergeht, dann werden wir mit Sicherheit in 10 Jahren keine Nashörner mehr haben. Und die Brutalität, mit der die Wilderer vorgehen, die ist halt auch, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also mittlerweile gehen die ja sogar dazu über, dass sie die Tiere nur betäuben und weil vielfach die Herzfrequenzen auch überwacht werden über GPS und ihnen dann die Nase, die Hörner ziemlich tief weit in den Kopf rein abschneiden und die Tiere das bei vollem Bewusstsein noch erleben und wirklich sehr, sehr qualvoll verenden daran. Und ansonsten, man muss sagen, diese Wilderer sind natürlich auch bestens ausgestattet. Sie fliegen mit Hubschraubern ein, haben Schnellfeuerwaffen und haben beste Ausrüstung schlechthin und sind bestens organisiert. Nun, Perdita Lübbe hat halt davon erzählt und irgendwie kam an dem Abend zu der Gedanke auf, okay, da müssen wir was machen. Erster Arbeitstitel war gewesen, Tasso und Lübbe retten das Nashorn. Daraus wurde dann Rettet das Nashorn. Und Dorit Feddersen-Petersen hat sich spontan bereit erklärt, die Schirmherrschaft zu übernehmen. Und wir hatten dann im ersten, wie soll ich sagen, ersten Durchgang, hatten wir Zeichnungen gesammelt von Hundetrainern, von Buchautoren. Es waren auch zwei Fußballspieler vom FC Köln dabei. Dorit Feddersen-Petersen hat eine Nashornzeichnung zur Verfügung gestellt. Das haben wir alles versteigert über eBay. Und den Betrag haben wir genommen, um eine Anti-Wilderer-Einheit im Greater Nationalpark, Greta Krüger Nationalpark in Südafrika auszustatten. Also man muss sich das vorstellen, wie ich gerade sagte, diese Wilderer, die sind bestens ausgestattet und die Anti-Wilderer-Einheiten, die haben weder Stiefel noch Westen noch Jacken noch T-Shirts, keine Rucksäcke, keine Walkie-Talkies. Die sind wirklich absolut, es ist ein Kampf David gegen Goliath. Und wir haben halt hier eine Anti-Wilderer-Einheit dann, die unterstützen wir jetzt ja auch noch, ausgestattet mit zum Teil natürlich auch erstmal Jacken, Westen, Stiefel, damit die überhaupt Stiefel, dass sie was an den Schuhen, an den Füßen haben. Und das ist die Anti-Wilderer-Einheit, das sind die Black Mambas. Und Perdita hat halt auch zu dem Leiter der Anti-Wilderer-Einheit einen guten Kontakt, das ist Craig. Und wir haben dann im zweiten Schritt, nachdem wir hier so ein bisschen versucht haben, mit Ausrüstung zu helfen und auch mit Telemetrie-Halsbändern für Nashörnern, also dass man sie orten kann, also solche Halsbänder, die sie umbekommen mit GPS, dass man immer wieder feststellen kann, wo ist das Tier, bewegt es sich nicht. Die haben wir zum Teil finanziert und im zweiten Schritt haben wir dann einen Hund ausgebildet, also vielmehr Perdita Lübbe und Gerold Günther, der Leiter von der Hessischen Polizeihundeschule. Shaya, das ist ein Malinois und er ist abgerichtet, trainiert, ausgebildet zum Aufspüren von Nashorn, Horn und von Waffen. Also wir haben uns hier bewusst entschieden, keinen Schutzhund zu nehmen. Es ist kein Hund, der gegen Menschen geht oder der vorne richtig in the line of fire ist, sondern dieser Hund, dieses Risiko wollten wir für diesen Hund nicht eingehen. Wir haben uns bewusst für einen Spürhund entschieden, was auch viel effektiver ist. Er spürt halt Nashorn, Horn und Waffen auf. Und den haben wir der Anti-Wilderer-Einheit zur Verfügung gestellt und der ist mittlerweile auch schon recht gefürchtet bei den Wilderern. Er hat einige Wilderer auch schon gestellt und auch einige Gewehre sichergestellt. Also er ist auch, na, ich sag mal, ziemlich erfolgreich, muss man sagen.
Woher haben die Wilderer das viele Geld? Was ist so ein Nashorn wert?
Also der Schwarzmarktpreis beläuft sich mit Sicherheit so auf 50.000 bis 60.000 Euro pro Kilo und das ist natürlich auch ein Preis, wofür viele Menschen, es geht in der Regel nach Asien, es wird hierfür in der traditionellen chinesischen Medizin eingesetzt, es hat angeblich eine aphrodisierende Wirkung, man muss aber dazu sagen, völliger Blödsinn, absoluter Humbug, Nashornhorn ist die gleiche Substanz wie von unseren Fingernägeln, also wenn Sie Fingernägel klein raspeln, dann haben Sie im Grunde genommen das gleiche Material.
Also wenn man denen eine Packung Hornspäne...
Richtig, dann würde das gar nicht auffallen, das wäre genau das Gleiche. Es ist halt der damit verbundene Aberglaube, der dann auch den Preis in die Höhe treibt.
Hat ja auch die Steinböcke sehr ihr Leben gekostet.
Ja, nicht nur Steinböcke, verschiedene Tiere. Man kennt es ja bei Tigern auch. Und
aber Shaya ist erfolgreich. Wieso hat Shaya jetzt so einen Mädchennamen?
Shaya heißt übersetzt Schlag. Es ist kein Mädchenname. Also es ist ein Rüde und es ist auch kein Mädchenname. Also der
Kommt
Name
aus dem Afrikaans
und heißt übersetzt Schlag.
Na bitte.
Und er hat auch schon ein paar Mal zugeschlagen und ja.
Und wie wurde die dann da drauf trainiert? Also man trainiert ja mit Spielzeug. Ich hatte schon Genau. Die Sprengstoffspürhunde. Aber wo hat man jetzt dieses Nashorn her, das er finden soll?
Genau, das ist natürlich schwieriger. Als Privatperson können Sie schlechten Hund darauf trainieren, Schusswaffen zu finden, die Sie gar nicht besitzen dürfen. Mhm. Oder Nashornhorn, was Sie auch nicht besitzen dürfen. Er wurde hier größtenteils in der Polizeihundeschule auch trainiert. Das Nashornhorn stammte aus der Asservatenkammer des Zolls. Und gut, die Schusswaffen halt auch. Ja, Dienstwaffen, die dann so versteckt wurden, mal so unter den Autoreifen gelegt und die er dann finden musste.
Also hat er gleich am Nashorn gearbeitet oder wurde er erst auf Spielzeug konditioniert? Wissen Sie das?
Er ist halt hier auf dieses Spielzeug erstmal konditioniert worden. Okay. Also er hat dann die Box gefunden mit dem Nashornhorn drin und dann sofort auch sein Spielzeug bekommen als Belohnung. Und klar, man musste ihn hier natürlich auch so ein bisschen nochmal dran gewöhnen an diese Tiere. Das heißt, hier auch mal so in Zoo halt mal auch mal an einem Elefanten, an Schlangen und sowas vorbei, weil das sind ja auch Tiere, mit denen er dann konfrontiert wird.
Konfrontiert heißt, wenn er, wie wird er jetzt eingesetzt, also GPS, da sieht man diese Nashörner und die schützt man dann mit Hilfe des Hundes, man fährt denen nach, fährt dahin,
bei Kontrollen, die an den Park-Ein- und Ausgängen stattfinden, da wird der Hund eingesetzt, er durchsucht Autos und er durchsucht zum Teil auch die Dörfer, also hier hat er auch schon Wilderer bzw. gewilderte Tiere, also nicht
dann
nur
Nashörner. Dann ist es aber immer zu spät, wo wäre denn da der Präventionsansatz, kann man auch den Weg dorthin verbauen oder eher weniger?
Ja, der präventive Ansatz wäre im Grunde genommen eine halbe Armee hinter jedes Nashorn zu stellen, glaube ich. Also wie gesagt, dieser Hund ist nur darauf spezialisiert, das Nashornhorn und Waffen aufzuspüren. Klar, dann ist das Tier wahrscheinlich schon tot, das ist richtig, aber man kann dann aber auch den Wilderer, wenn man ihn geschnappt hat, dann zieht man ihn aus dem Verkehr und kann unter Umständen hier ein weiteres Tier natürlich dann retten dadurch.
Also die werden bestraft, auch in Afrika. Da gibt es auch Gesetze.
Ich gehe mal davon aus, dass hier auch in Südafrika ein Rechtsstaat herrscht und die bisher festgenommenen Wilderer, die sind auch meines Wissens verurteilt worden und aus dem Verkehr gezogen worden.
Sehr gut, das finde ich gut. Rettet das Nashorn. Ja, also rettet das Nashorn. Es wäre natürlich toll, wenn hier mehr Spenden eingingen, denn irgendwann ist es vorbei und dann muss man neue Spenden generieren und da hoffen wir, dass wir da alle jetzt zusammenhalten. Sie engagieren sich auch für Zirkustiere. Wie ist hier Ihre Meinung? Zirkustiere, ja oder nein? Gibt es auch gute Zirkushaltung? Denn es wird ja mit den Tieren dort gearbeitet, aber wird da richtig gearbeitet? Wie sieht es da aus?
Also wenn Sie mich nach meiner Meinung fragen aus Tierschutzsicht, kann ich eigentlich die Frage mit einem ganz klaren Nein beantworten und bräuchte auch nichts mehr dazu zu sagen. Aber der Bundesrat hat ja bereits 2003 eine erste Initiative gestartet zum Verbot bestimmter Tierarten im Zirkus. 2011 nochmal, leider hat die Bundesregierung das nicht umgesetzt, nicht aufgegriffen. In zahlreichen europäischen Ländern ist das Mitführen exotischer Tiere, wilder Tiere im Zirkus verboten bzw. stark eingeschränkt. Und ich denke, auch hier ist es ganz klar, Elefanten, Bären, Nashörner, Affen, also da gibt es Gutachten, dass diese Tiere leiden. Und hier muss ein Verbot unbedingt auch umgehend umgesetzt werden. Leider sträubt sich die Bundesregierung. Und ich denke mal, es gibt hier keine offizielle Begründung. Es ist einfach wieder nur, man hat das Zirkusregister eingeführt, aber dieses Zirkusregister ist nicht zielführend beim Schutz von Wildtieren im Zirkus. Also man muss sich das überlegen, die meisten Zirkusse sind fahrende Unternehmen, die sind die meiste Zeit des Jahres unterwegs, die Tiere werden ständig transportiert und in engen Gehegen gehalten. Sie haben nicht mal die Mindestansprüche, wie sie zum Beispiel nach dem Säugetiergutachten vorgeschrieben sind. Also eine artgerechte Haltung wildlebender Tiere ist meines Erachtens und aus Tierschutzsicht im Zirkus nicht möglich.
Das sehe ich auch so. Und das ist ja auch in der Manege, die kurze Bewegung ist ja eigentlich vielleicht eventuell für Pferde, aber ansonsten ist es für alles zu eng. Das sehe ich
ansonsten
auch so.
Werden die Tiere halt wirklich im wahrsten Sinn des Wortes zum Affen gemacht, zur Belustigung des Menschen. Und ich denke mal, aus dieser Zeit sind wir raus, dass wir wilde Tiere vorführen müssen. Also es gibt sehr gute Dokumentationen und Es ist, was den Tieren dort beigebracht wird, durch Feuerreifen zu springen oder einen Kopfstand zu machen. Es ist wieder ihr Verhaltensrepertoire, wieder ihre natürliche Verhaltensweisen. Da würden die in der Natur auf die Idee erst gar nicht drauf kommen.
Ja, richtig. Man zwingt sie ja, Dinge zu tun, die würden sie nie tun. Und dann noch angezogen vielleicht mit einem Tütü.
Sie bekommen ihren Willen gebrochen. Ja. Man kennt es ja von Elefanten, Elefantenbabys, die so lange geschlagen werden, bis sie dann wirklich aufgeben und dann so aufgebaut werden, wie sich der Dompteur das dann vorstellt.
Ganz besonders wichtig ein Thema für Hundebesitzer. Sie haben eine Initiative gegen den Abschuss von Hunden, die wild jagen, gegründet, wenn ich das richtig formuliere. Wo ist hier die Grenze und wofür engagieren Sie sich genau?
Tasso hat das Bündnis Jagdreform Hessen gegründet, gemeinsam mit 9 weiteren Verbänden. Wir setzen uns dafür ein, dass der Tierschutz bzw. die Belange des Tierschutzes, das Staatsziel Tierschutz, wie es auch im Grundgesetz verankert ist, auch bei der Jagdgesetzgebung endlich ihre Berücksichtigung findet. Und setzen uns auch dafür ein, dass die Ziele im Koalitionsvertrag zu dem Thema umgesetzt werden. Unter anderem soll ja laut Koalitionsvertrag der Haustierabschuss einer wissenschaftlichen Prüfung unterzogen werden und dann auch gegebenenfalls verboten werden.
Was heißt Haustierabschuss? Sind das mehr als Hunde?
Ja, also viele Hunde- und Katzenbesitzer wissen gar nicht, dass Jäger die Erlaubnis haben, ihre Tiere, also ihre Hunde und Katzen, zu erschießen. Bei Katzen ist es je nach Bundesland so, je nachdem, wenn die 200 oder 500 Meter von der letzten Ansiedlung angetroffen werden, gelten sie per se als Wildern und dürfen getötet werden von Jägern. Bei Hunden ist es so, Hunde, die im Jagdbezirk wildern oder je nachdem, was es für eine Formulierung in welchem Jagdgesetz es ist, die sich außerhalb des Einwirkungsbereichs ihres Besitzers befinden. Hier hat allerdings noch nie ein deutsches Gericht festgelegt, wo der Einwirkungsbereich beginnt und wo er endet.
Schade, ich hätte die Frage gerne gestellt.
Also wildernde Hunde, aber wir wissen ja alle, die wenigsten Hunde sind wirklich auch beim Wildern erwischt worden. Vielfach sind es Hunde, die haben die Nase auf dem Boden, die haben sich verlaufen, die suchen ihren Heimweg. Nichtsdestotrotz, was draußen passiert, der Hundebesitzer ist ja nicht dabei. Und wir hatten ja gerade Anfang des Jahres 2 drastische Fälle in Nordhessen gehabt, wo Hunde direkt ein paar Meter neben ihren Besitzern von Jägern erschossen worden sind. Das kann es nicht sein. Es gibt andere Methoden und wir wissen alle, dass Hunde und Katzen heutzutage einen hohen Stellenwert in unserer Gesellschaft haben, höher als noch vor 20 Jahren. Hunde sind nun mal treue Begleiter. Sie sind fast schon sowas wie Familienmitglieder. Für viele sind sie es auch. Sie sind Sozialkumpane, Freunde. Sie sind Spielkameraden für die Kinder und Sie können sich vorstellen, wie groß der Verlust und wie groß die Trauer ist, wenn ein Jäger dann den Hund der Familie erschossen hat. Wir sind der Ansicht, das muss nicht sein. Das ist ein Relikt aus feudalherrschaftlicher Zeit. Das gehört endlich abgeschafft. Und es gibt andere Maßnahmen, mildere Mittel, um gegen wildernde Hunde vorzugehen. Hier muss man ganz klar sagen, wildernde Hunde gelten nach der hessischen Hundeverordnung als gefährliche Hunde. Das heißt mit anderen Worten, hier ist Wesenstest, Sachkunde, polizeiliches Führungszeugnis und eine Genehmigung für die Erlaubnis erforderlich. Und dann ist es so, das Polizeirecht lässt ja jetzt auch schon zu, gegen wildernde Hunde vorzugehen. Sie werden ja als Störer dann gesehen, wenn sie permanent wildern oder jagen. Das heißt, hier können die Hunde den Besitzern dann auch weggenommen werden im Ernstfall. Also es gibt hier schon Methoden, um gegen sogenannte wildernde Hunde. Ich möchte keinem Hund per se unterstellen, dass jeder Hund, der erschossen wurde, auch gewildert hat. Also wie ich schon eingangs sagte, ich gehe davon aus, viele Hunde werden einfach freilaufend erschossen, aber nicht wildernd. Und wir fordern ganz einfach.
Was ist eigentlich Wildern? Ist das irgendwo definiert? Also ich stelle mir Wildern vor, dass er direkt
Der Wild nachstellt.
Und sichtbar, also nicht nur einfach die Nase am Boden, sondern der.
Ich denke, viele haben nur die Nase am Boden, bevor sie erschossen worden sind. Also wie gesagt, es ist der Erik Ziem, ein bekannter Hunde- und Wolfsforscher, hat mal gesagt, er glaubt weniger, dass die ganzen Hunde, die in Deutschland von Jägern erschossen wurden, dass die aus Sorge ums Wild erschossen wurden, sondern vielmehr, um an feudalherrschaftlichen Prinzipien festzuhalten. Und ich sehe das genauso. Dieser Haustierabschuss ist meines Erachtens lange überholt. Es ist ein Relikt aus der Feudalzeit. Und heutzutage, wie gesagt, es gibt andere Methoden. Wie gesagt, wir haben einmal die Hundeverordnung, wir haben andererseits das Polizeirecht und wir von Tasso fordern die Einführung von einem Sachkundenachweis für jeden Hundehalter vor der Anschaffung eines Hundes.
Oh ja.
Und wir fordern auch die Kennzeichnung und Registrierung aller Hunde. Mhm. Heißt dann auch in dem Fall, kann man einen wildernden Hund, man kann den Halter dann identifizieren, wenn er gekennzeichnet und registriert ist. Und ein Sachkundenachweis, hier hätten wir dann natürlich auch die Möglichkeit, darauf einzuwirken, dass Hunde erst gar nicht wildern, weil sie einigermaßen gut erzogen sind.
Also dieser Sachkundenachweis ist ja ein Riesenthema. Letztes Jahr wurde es ja in der Fraktion abgeschmettert, ging ja nicht durch, die Dr. Pauli Bender, das meinen Sie, hat ja da einen Riesen...
Das war auch Bestandteil des Hundegesetzentwurfs von der SPD, genau.
Und der ging nicht. Jetzt könnte man ja wieder mal anfangen. Also ich sehe es noch ein bisschen härter, wer nicht diesen Sachkundenachweis gemacht hat, dessen Hund bleibt an der Leine. Erst wenn er diesen Sachkundenachweis gemacht hat, er hat sein Hundewissen unter Beweis gestellt, was auch Spaß machen kann, wenn es eine schöne Prüfung ist, denn man lernt ja auch sehr viel über seinen Hund kennen. Und dann darf er von der Leine. Also, denn ich denke mal nicht, dass die Ersparnis viel bringt, wenn man jetzt die Hundesteuer erlassen kriegt. Das ist eigentlich nicht so reizvoll. Aber wenn der Hund an der Leine sein muss und dann darf man ihn von der Leine lassen, wenn man was dafür geleistet hat, könnte ich mir als Anreiz vorstellen. Können Sie das teilen?
Also ich sehe es so, ähnlich wie in Niedersachsen, das halte ich für eine ganz gute Regelung, erstmal ein theoretischer Sachkundenachweis vor der Anschaffung eines Hundes. Besonders im Hinblick auch darauf, dass hierdurch auch der illegale Welpenhandel eingedämmt werden kann, weil jemand, der keinen Sachkundenachweis hat, dann auch keinen Hund übers Internet einfach mal so schnell sich bestellen kann.
Ja. Ja.
Also dass wir hier wirklich
also davor,
den Welpenhandel,
ja.
Genau, erstmal vor der Anschaffung eines Hundes ein theoretischer Sachkundenachweis. Und dann kann ich mir vorstellen, so nach einem Jahr oder so, dass man dann einen praktischen Sachkundenachweis ablegt in Form einer abgespeckten Begleithundeprüfung, sowas in der Art. Und mit dem Leinenzwang bis dahin, da kann ich mich jetzt nicht so ganz anfreunden. Und zwar deshalb, weil ich einen permanenten Leinenzwang sehe ich schon als tierschutzwidrig an und ist mit einer art- und verhaltensgerechten Hundehaltung nicht vereinbar. Allerdings, ganz klar, wenn jemand, wir wissen das ja alle selber, also wenn ich einen Hund neu habe aus dem Tierheim, in der Regel kann es mir schon passieren, dass ich den das erste halbe Jahr an der Leine lasse.
Richtig.
Es
und
kommt
da
hier
kann
auf den,
ich ja schon
richtig,
sehr viel
also,
arbeiten.
Genau,
ja.
Also ich denke, man muss hier eine Fallentscheidung treffen, individuell. Günter Bloch sagt ja zum Beispiel auch ein halbes Jahr Schleppleinentraining. Also hier haben wir schon mal einen ganz weiten Bereich abgedeckt und ich denke, wenn hier mit dem Hund gearbeitet wurde, trainiert wurde, dann kann der sicherlich auch schon vor der Prüfung frei laufen. Also
ich sehe das auch so. Ne? Ja. Nur es ist so, alles, was ich in meinen Stunden mitkriege, ist, ich beantworte bei einer Tierversicherung jetzt schon die 1000 so und so vielste Frage. Und diese Hunde, Fragen sind alle bar jeder Sachkenntnis, muss man wirklich sagen. Also das ist wirklich so, dass man wirklich stöhnt und sagt, meine Güte, es ist ja wirklich nichts da. So, und da kriegt man ab und zu mal, denkt man, meine Güte, wenn die jetzt etwas wüssten, dann würden die auch an ihrem Hund mehr Spaß haben.
Genau.
Denn der Hund, wenn der Hund ist, wie er ist, wenn ich lerne, mit dem klarzukommen, folgt der mir ja sofort. Der sagt, boah, die hat's kapiert und prima. Und das wären ja schöne Sachen. Also wenn man das jetzt in eine schöne Sachkundearbeit gießen würde, dann hätte auch der Hundebesitzer Spaß. Also das wäre an und für sich eine schöne Sache. Das wäre schon.
Na, das
so,
ist klar. Wie gesagt, vor der Anschaffung,
ja,
weil
der
wirklich
Anschaffung,
jeder
ja.
kann sich bei uns einen Hund kaufen, ja. ohne dass er irgendwelche Kenntnisse davon hat, welche Bedürfnisse der Hund hat, dass er sich mit dem Verhalten des Hundes auskennt, dass er weiß, was die Hundehaltung alles an Pflichten und Rechten mit sich bringt oder an Kosten, Tierarztkosten, Versicherung, Steuer etc. etc. Also ich stelle mir schon vor, bevor man sich einen Hund anschafft, dass man dann eine Art Prüfung, einen Volkshochschulkurs oder wie auch immer das gestaltet sein mag, dass man vorher schon mal irgendwie was gemacht hat, dass man sachkundig ist, um sich so ein Tier dann auch ins Haus zu holen, dass man weiß, wie man damit umgeht. Ganz wichtig, damit auch keine Fehler gemacht werden in der Erziehung, damit diese Hunde auch nicht gefährlich werden, damit diese Hunde auch nicht artwidrig oder tierquälerisch gehalten werden. Also ganz viele Aspekte spielen da eine Rolle dabei und wie gesagt, Sachkundenachweis muss auf jeden Fall Fall kommen. Das ist meine Meinung. Und in welcher Form, das muss man schauen. Aber ich denke mal so, man kann damit leben. Vor der Anschaffung ein theoretischer Teil und dann halt vielleicht im Laufe von 12 Monaten ein praktischer Teil. Und ja, dass das dann bewiesen wird, dass die Leute wirklich Kenntnisse im Umgang mit Hunden haben, dass sie die notwendige Hundekunde besitzen.
Wir haben jetzt noch eine ganz spannende Geschichte. Und zwar, es gibt ein Seminar Wolf. Und da erzählen Sie uns einfach noch ein bisschen bei Tasso. Ganz spannend.
Ja, wir führen bei Tasso ja immer wieder auch mal Seminarreihen durch und wir hatten jetzt gerade im August hatten wir Dorit Feddersen-Petersen und Pasquale Pituro. Jetzt im Oktober, November haben wir eine Seminarreihe, zum einen am 29. Oktober. Da haben wir die berühmte Wolfsforscherin Elli Radinger eingeladen, die ja einen Vortrag zu dem Thema hält, der Wolf ist zurück, was mache ich, wenn? Elli Radinger hat ja auch mit Günter Bloch ein gleichnamiges Buch dazu geschrieben und ich denke, sie wird hier einiges an Ängsten aus dem Weg räumen können, die vielleicht gerade besonders von Jägern in der Bevölkerung gerne gestreut werden in Bezug auf den Wolf. Dann haben wir noch eine Diskussionsrunde mit Perdita Lübbe, das haben wir im Rahmen von unserem Projekt Start ins neue Leben. Richtet sich in erster Linie an Tierheim-Mitarbeiter und Tierpfleger. Es geht darum, hier kann jeder seine Fragen stellen zu seinen schwierigen Tierheimhunden, zu seinen unvermittelbaren Tierheimhunden. Und wir versuchen hier dann in dieser Diskussionsrunde so eine erste Einschätzung ein bisschen zu geben und ein paar Tipps zu geben. Und last but not least haben wir, also, ja, Perdita Lübbe ist am 3. November und am 10. November haben wir last but not least Dr. Konstantin Leonderakis, ein Rechtsanwalt, der sehr auf das Tierschutzrecht versiert ist. Er wird berichten über die aktuellen Entwicklungen im Tierschutzrecht im Jahr 2015.
Und wo finden die alle statt?
Die Seminare finden im Parkhotel in Hattersheim statt, alle drei. Anmeldungen über unsere Homepage. Wir verschicken auch heute dazu nochmal ein Newsletter. Und kann aber alles über unsere Homepage, wenn Sie auf die Tasso-Homepage gehen, unter Service und dann Veranstaltungskalender, da finden Sie die Veranstaltungstipps und auch die Anmeldeformulare.
Wunderbar. Mit dem schließen wir unsere Sendung. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie da waren. Ich habe wieder ganz, ganz viel gelernt. Ich hoffe, es war für Sie auch spannend.
Ja, ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte, dass ich ein bisschen was über die Tierschutzarbeit und das tierschutzpolitische Engagement von Tasso erzählen durfte.
Sehr gerne.
Und es hat mich auch sehr gefreut. Es war ein spannendes Gespräch, eine nette Unterhaltung, auch ein nettes Ambiente hier, muss ich sagen. Es hat mir sehr gut gefallen und, was soll ich sagen, jederzeit immer wieder.
Oh ja, sehr schön. Ich danke Ihnen herzlich und dann sagen wir Tschüss.